Das sieht gut aus. Ja, ich möchte starten mit einer kurzen Geschichte. Es geschah im Jahr 1944. Der Studienrat Georg Maus behandelte in einer Oberstufenklasse im deutschen Ida-Oberstein die Missionsgeschichte. Er zeigte seinen Zuhörern, wie durch das Gebot der Feindesliebe unter den primitiven Völkern die Blutrache immer mehr verschwinden konnte, wie die Stammesfäden nachgelassen hatten, diese Kämpfe untereinander unter den Völkern. Und daraufhin fragte ihn eine Schülerin, ob das Gebot der Feindesliebe denn auch heute noch gültig wäre. Der Lehrer antwortete, ja, denn Jesu Worte gelten immer und überall und unter allen Umständen. Auch auf die Frage, ja, müssen wir denn auch die Engländer lieben, erwiderte er mit einem uneingeschränkten Ja. Aber Herr Goebbels hat doch gestern erst in seiner Rede dazu aufgerufen, dass wir sie hassen müssen, sagte ein anderer Schüler. Deutlich spürte der Lehrer die Falle, in der er hineingelockt werden sollte. Er machte eine kurze Pause. Dann sagte er ruhig, auch Herr Goebbels kann das Gebot Jesu nicht aufheben. Kurze Zeit später wurde der Studienrat verhaftet und starb noch auf dem Transport nach Dachau den Hungertod. Diese Geschichte zeigt, und auch wenn wir die Verse lesen zur Gemeinde Smyrna, dass unser Glaube an Jesus Christus viel von uns abfordern und abverlangen kann. Auch die Gemeinde in Smyrna musste sich dieser Wirklichkeit stellen. Denn, und das ist das Schöne auch für uns, von ihnen können wir lernen, wie man reagiert, wenn schwere Nöte eintreten, wenn Bedrängnisse auf uns zukommen und zunehmen. Also eine ideale Predigt für unsere aktuelle Zeit, in der auch wir nicht wissen, wie lange wir noch in Freiheit Gottes Wort hören und verbreiten dürfen. Bevor wir uns mit diesem Brief ein bisschen ausführlicher beschäftigen wollen, schauen wir noch ganz kurz an, wie die Sendschreiben aufgebaut sind. Denn es ist sehr, sehr interessant, in allen 7 Sendschreiben erkennen wir die gleiche Gliederung, denselben Aufbau. Zunächst wird immer der Briefempfänger genannt, an die Gemeinde in Ephesus, in Smyrna, in Pergamon, in Thyatira und so weiter. Und dann stellt sich Jesus selber vor, eine Selbstoffenbarung Jesu, immer irgendwie in Zusammenhang mit dem Thema, was er gerade in die Gemeinde hat. Das ist der zweite Punkt. Anschließend kommt Gottes Bestandsaufnahme für die Gemeinde. Da wird gelobt, aber auch getadelt. Wobei es Ausnahmen gibt, bei Laodicea wird nur getadelt und bei Smyrna und Philadelphia wird nur gelobt. Danach folgt der Aufruf zur Buße, also entweder ein Drohwort mit einer Strafankündigung oder eher ein Mahnwort, auch mit einer Verheißung, je nachdem, was die Gemeinde eben gerade nötig hatte. Und schließlich endet jedes dieser 7 Sendschreiben mit einer Verheißung für den Überwinder. Ihr kennt diesen Satz, wer überwindet, der. Und dann kommt eine Verheißung, irgendein Merkspruch, manchmal ein Siegesspruch, einfach für diejenigen, die Gottes Worte ernst nehmen, die ihm gehorchen. Wir sehen also eine schöne Struktur, die sich durch die ganzen 7 Sendschreiben hindurchzieht, nach der alle diese Briefe von Jesus verfasst wurden. Es gibt da nur wenige Ausnahmen, wie eben auch heute bei diesem Brief an die Gemeinde in Smyrna, wo der Tadel eben wegfällt. Diese Gemeinde wird nur gelobt. Und das, obwohl ihnen schwere Zeiten bevorstanden. wie auch unser Bibeltext zeigt. Dementsprechend habe ich das Thema auch genannt heute Morgen. Ihr seht hier nochmal Smyrna, wo es sich in Asien hier befindet. Das Thema habe ich genannt, sei bereit zum Leiden. Das war ja auch der Vers, mit dem Joachim quasi begonnen hat. Dieses fast Widersprüchliche auf der einen Seite, sei bereit zum Leiden, aber fürchte dich nicht davor. Vier Punkte werden uns dazu im Text gezeigt. Zunächst sehen wir diesen Punkt, Jesus besiegte den Tod. In seiner Selbstoffenbarung sehen wir das gleich. Das zweite habe ich genannt, der tapfere Widerstand auch der Gläubigen. Das dritte ist die bevorstehenden Qualen, die schon angekündigt werden. Und schließlich der grandiose Sieg, der auf die Überwinder wartet. Starten wir mit dem ersten Punkt, Jesus besiegte den Tod. Diese Botschaft wird sehr, sehr deutlich in der Selbstvorstellung unseres Herrn in Vers 1, wo wir lesen, und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte. Der Tod war aber lebendig geworden ist. Jesus macht hier die Gemeinde auf ihren Leidensweg aufmerksam. Die bedrängte und leidende Gemeinde soll sich bewusst sein, dass ihr Herr sowohl der Erste als auch der Letzte ist. Er, der die Welt und alles erschaffen hat, er kam aus der Ewigkeit in die Endlichkeit, in unser Leben hinein. Die Gläubigen sollen sich aber auch vergegenwärtigen, dass ihr Herr, der am Kreuz hingerichtet wurde, der Letzte sein wird. Am Ende wird er das Sagen haben. Er wird triumphieren am Ende dieser Welt, auch wenn es nicht immer den Anschein rein äußerlich für uns hat. Und wenn wir Jesus anschauen und sein Leben, dann merken wir, auch er musste zunächst sterben. Er wurde verspottet, verhöhnt, verlacht. Aber gerade durch diese Leiden hindurch konnte er den Tod besiegen. Und durch das, was er selbst durchgemacht hat, kann er nun die Gemeinde, die Gläubigen hier in Smyrna, in ihren schwierigen und unangenehmen Situationen verstehen. Er kann es nachvollziehen. Er kann mit ihnen mitfühlen, weil er ihre Schmerzen und ihre Leiden kennt. Schließlich hatte Jesus durch seinen Tod am Kreuz auch uns Menschen erlöst. Jeder, der dieses Angebot der Errettung angenommen hat, den hat er freigekauft durch seinen Tod. Johannes, der die Offenbarung schrieb, formuliert es mal so schön in einem Lied der Ältesten, als ihm ganz besonderen Einblick in die himmlische Welt gewährt wurde. Offenbarung 5, Vers 9, da lesen wir, du, Jesus, hast dich als Schlachtopfer töten lassen, hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Was für ein Wunder. Aus allen Stämmen und Völkern. Das hat Jesus durch seine Hinrichtung erreicht, die Errettung dieser aller Menschen. In den Augen vieler Menschen damals war er eigentlich ein Versager. Deshalb haben sie ihn auch verlacht, verspottet. Anderen kann er helfen, sich selber kann er nicht helfen. Sie trieben ihren Schabernack mit ihm, aber Jesus hielt diese Demütigungen aus. Warum? Weil er dich und mich so sehr liebte. Weil er dich und mich retten wollte. Deshalb lesen wir in Philipper 2, Vers 8, im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich selbst, ja so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, den Verbrechertod am Kreuz. Aber, und das ist ja auch für die Gemeinde dann von größter Bedeutung, er war tot, aber er wurde wieder lebendig. Er ist nicht in diesem Grab geblieben. Durch diese scheinbare Niederlage hat er letztlich den größten Sieg aller Zeiten errungen. Der Tod hat seine Kraft verloren. Deshalb gilt jetzt Römer 6, Vers 9, wo es so schön heißt, wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Und deshalb hat der Tod auch keine Macht mehr über diejenigen, die an Jesus Christus als ihren Retter und Heiland glauben. Eine ganz wichtige Botschaft für die Gemeinde in Smyrna, aber auch für uns heute. Jesus ist der Sieger über den Tod. Nach dieser Selbstvorstellung des Herrn Jesus erfahren wir in Vers 9 nun darüber etwas, wie Gott die Gläubigen in der Gemeinde einschätzt, wie er sie sieht, was er von ihnen hält und wie er sie bewertet. Der zweite Punkt habe ich der tapfere Widerstand hier genannt. Die Stadt Smyrna, ihr seht hier zwei Bilder, war eine sehr reiche Stadt, eine weltberühmte Handelsstadt. Wenn man Ephesus das Licht Asiens genannt hatte, so hieß Smyrna sogar das Schmuckstück, die Krone Asiens, also eine sehr hochstehende, reiche Stadt. In Smyrna standen riesige, wundervolle Baudenkmäler, wovon man eben immer noch Teile heute sehen kann. Viele heidnische Tempel über die ganze Stadt verteilt. Auch einflussreiche Juden lebten eben dort in dieser Stadt, von der wir eben auch gelesen haben. Nur die Gemeinde Jesu, die passte nicht so richtig in dieses Bild einer blühenden Stadt. Sie erscheint so kümmerlich, so klein, so unattraktiv nach außen hin. Doch Jesus sagt über sie, Vers 9, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Die Christen in Smyrna, sie werden als arm bezeichnet. Das kann durchaus als materielle Armut verstanden werden, denn wenn Jesus das betont, könnte das auch heißen, dass sie wegen ihres Glaubens Armut zu leiden hatten oder sogar deshalb in die Armut hineingeraten waren, weil sie Jesus Jünger waren und ihm nachfolgten. Und wenn man in die Kirchengeschichte hineinschaut, dann war das ja durch die ganzen Jahre hindurch immer wieder dasselbe Spiel, wie Christen ihres Besitzes enteignet wurden, wie sie vertrieben wurden, weggejagt wurden aus ihrer Heimat. Davon lesen wir hier auch schon im Hebräerbrief, Hebräer 10, Vers 14, wo es heißt, mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten und als man euch euren Besitz wegnahm, jetzt kommt auch wieder so ein unglaubliches Paradoxum. Habt ihr das mit Freude ertragen? Der Besitz wurde weggenommen und sie haben es, nicht nur irgendwie, mit Freude ertragen. In dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Das ist wirklich hart. Wenn uns einfach alles genommen wird, alles rein Äußerliche, wenn man uns enteignet, unser Haus, unsere Wohnung, unsere liebgewonnenen Dinge einfach wegnimmt. Wir müssen fliehen und wir können nichts oder fast nichts mehr mitnehmen. Und das gab es hier auch in der Schweiz eben auch schon einmal oder wahrscheinlich schon mehrfach. Zu Hunderten wurden damals die Täufer gezwungen, die Schweiz zu verlassen. Sie wurden vertrieben, ins Ausland geschickt, völlig mittellos. Ihre Häuser wurden versteigert. Das Geld behielten die politischen Gemeinden oft für ihre Zwecke. So zum Beispiel auch diese evangelische Kirche hier in Schwarzeneck bei Steffisburg wurde mit Geldern der Täufer erstellt. Und bis heute müssen Christen in aller Welt immer wieder fliehen, werden vertrieben, werden enteignet, müssen aus ihrer Heimat weggehen und alles zurücklassen. Für uns fast unvorstellbar. In Smyrna war das eben auch ganz ähnlich. Da traf also genau das Gegenteil von dem ein, was wir Christen oft so gerne hören, nämlich, wenn du Jesus treu bist, dann wird er dich auch mit allem Materiellen segnen und versorgen. Wie schnell finden solche Ankündigungen heutzutage Anklang? Wem es nicht gut geht, der glaubt halt nicht richtig. Oder er hat irgendwo eine Leiche noch im Keller, eine Sünde, die er irgendwie nicht aufgeben will. Und natürlich kann es sein, dass Gott uns materiell segnet, aber das liegt nicht in unserer Hand, sondern darüber verfügt er, das ist allein Gottes Sache. Und nüchtern betrachtet ist das, was Paulus den Gemeinden sagte, als es ihm Glauben stärken wollte, Apostelgeschichte 14, oftmals viel zutreffender, wenn er sagt, nach Gottes Plan müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen können. Wie gerne überhören wir doch diese Worte. Schlagen vielleicht lieber wieder einen anderen Bibeltext auf. Der Glaube soll uns doch lieber Vorteile bringen, Annehmlichkeiten bereiten. Er soll uns in der Lebensbewältigung helfen, damit wir ein gutes, ruhiges Leben haben können. Aber bitte nicht noch komplizierter machen, nicht noch schwieriger, nicht noch steiniger, als es eh schon ist. Jesu Worte an die Gemeinde hier in Smyrna wollen unseren Blick wieder neu auf das Wichtige der Jesus-Nachfolge lenken. Denn in Vers 9 macht Jesus deutlich, obwohl ihr in den Augen der Menschen arm und bedauernswert scheint, seid ihr in Wirklichkeit aber nicht arm, sondern reich. Die Gemeinde, sie kennt nämlich etwas, das viel wertvoller ist als aller äußere Reichtum, als alles Geld, als alles Gold dieser Welt zusammengenommen. Wir haben es vorher schon in Hebräer 10, Vers 14 so schön gehört. Als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller, viel größer ist und was euch niemand nehmen kann. Den Reichtum, den wir durch unseren Glauben in Jesus Christus haben, den kann uns niemand nehmen. Und nur das kann Leid erträglicher machen, wenn wir unsere Hoffnung in Jesus Christus fest haben. Schließlich erwartet Jesus nichts von uns, was er auch nicht selber getan hat. Paulus schrieb deshalb in 2. Korinther 8, Vers 9, ihr wisst ja, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde arm für euch. Denn er wollte euch durch seine Armut reich machen. Wir singen dieses Lied an Weihnachten immer wieder. Gott wurde arm für uns. Arm für uns, damit wir durch seine Größe, durch seinen Reichtum wahres Leben, wahren Reichtum erfahren können. Durch seine Armut reich werden. Genau, danke. Aber es war nicht nur die Armut, die die Gemeinde in Smyrna belastet hat. Es gab auch noch andere Herausforderungen. Denn wir lesen, wie sie sich auch verspotten und verleumden lassen mussten in Vers 9. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Spott kann sehr schmerzen und zermürben. Und wenn er dann noch zusammen mit Verleumdungen einhergeht, dann wird er fast unerträglich. Verleumdungen sind Lügen, die über uns verbreitet werden, die nicht stimmen. Jesus wusste das. Und wenn er das der Gemeinde hier so sagte, dann bezeugt er damit, dass er diesen Lügen von draußen, von den Menschen, die über die Gemeinde so geredet haben, keinen Glauben schenkt. Jesus wusste, wie die Gemeinde wirklich beschaffen war, was in ihrem Herzen ist und wie sie wirklich lebten. Wir lesen hier auch, dass die Angriffe von den Juden kamen. Den Juden, die in Smyrna eine Synagoge hatten und wohl sehr einflussreich auch in der Stadt waren. Das heißt, das ursprüngliche Volk Gottes, das Volk des alten Bundes, kämpft hier verbissen gegen das neue Volk Gottes, das Volk des neuen Bundes. Und übrigens ist es oft so, dass die verbissenen Feinde der Christen oft eine kleine Schar sind. Oft sind es ganz wenige, die verbissen gegen die Gläubigen kämpfen. Wenige, die es aber schaffen, die Masse in Bewegung zu bringen. So war es ja auch bei der Kreuzigung. Bei Herrn Jesus war es genauso. Die Leute rieben sich danach die Augen, haben sich gefragt, wie konnten wir da nur mitmachen? Warum haben wir uns da nur mitreißen lassen? Ähnlich war es eben hier in Smyrna. Und leider war es hier so, dass die härtesten Feinde des Evangeliums die Juden selber waren. Die Juden mit den Verheißungen Gottes. Und Jesus scheute sich hier nicht, auch gegen sie sehr klare und deutliche Worte auszusprechen und zu sagen, wie er sie einstuft. Denn was sagt er zu ihnen? Die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Sie waren zu Dienern des Teufels geworden. Dieser Vorwurf des Herrn Jesus war nicht neu. Schon zu seinen Erdenzeiten sagte Jesus zu den führenden Juden, die ihm nachstellten, Folgendes: Ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er, der Teufel, war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es ihm keine Wahrheit gibt, in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Sehr deutliche Worte, die Jesus hier gegen diese Juden ausspricht. Im Prinzip wurden hier die Menschen, die den Christen eigentlich am nähesten standen, zu ihren größten Feinden. Und deshalb tröstet Jesus diese Gemeinde hier auch ganz besonders, indem er sie wissen lässt, dass er sehr wohl weiß, was sie durchmachen, was sie zu leiden haben, welchen Verspottungen sie ausgesetzt sind. Er kann mit ihnen mitfühlen. Er kennt ihren Schmerz und ihre Not. Die Gläubigen dort in Smyrna, sie haben eigentlich nichts Besonderes geleistet. Zumindest lesen wir im Text nichts davon. Sie waren einfach Jesus treu geblieben. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Wir lesen nicht viel über diese Gläubigen, auch in anderen Teilen der Bibel lesen wir nichts weiter davon. Wir lesen hier nur, sie hielten sich fest an Jesus Christus. Trotz aller Bedrängnis, trotz aller Not, trotz aller Anfeindungen, die sie erfahren haben. Und dennoch lesen wir in diesem Text, für die Gläubigen dort war das erst der Anfang. Der nächste Vers spricht nämlich noch von weiteren schlimmen Dingen und damit kommen wir zum dritten Punkt, die bevorstehenden Qualen. Diese Gemeinde hatte eigentlich, zumindest aus unserer Perspektive vermutlich, genug zu leiden. Findet ihr sicher auch. Irgendwie hätten sie jetzt mal eine Pause verdient, ein bisschen Erholung, mal wieder ein bisschen Normalzustand. Aber das Gegenteil war der Fall. Es wurde alles noch viel schlimmer, wie es hier angekündigt wird in Vers 10. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. Und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lasst dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Die Demütigungen gingen also noch weiter. Dem Teufel würde es sogar gelingen, einige Christen ins Gefängnis zu werfen. Jesus deutet sogar an, einige könnten in nächster Zeit sogar sterben, wenn sie Jesus treu bleiben wollten. Und von dieser schlechten Nachricht sollten sie nicht erschreckt werden. Das ist keine leichte Aufforderung. Seid nicht furchtsam, wenn man sowas zu hören bekommt. Vielleicht kommst du ins Gefängnis, vielleicht aber noch schlimmer. Vielleicht bringt man dich gleich um. Aber lass dich nicht erschrecken. Wie würden wir reagieren, wenn uns diese Botschaft jemand bringt? Das ist knüppeldick. Wir stehen hier wieder vor dieser schwierigen Frage, warum der Teufel dermaßen hart gegen diese Gemeinde, gegen die Gläubigen vorgehen darf und wüten kann. Klar, seine Zeit ist beschränkt. Hier im Text ist von 10 Tagen die Rede. Aber warum diese 10 Tage? Selbst 10 Tage wären 10 Tage zu viel. Wo ist da die Macht unseres Herrn Jesus? Wenn er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Matthäus 28. Das ist keine leichte Frage. Ich glaube, wir müssen immer wieder anerkennen, dass der Fürst dieser Welt, der Herrscher dieser Welt, wie auch genannt wird, immer noch der Teufel ist. Er ist zwar bereits verurteilt, wie Johannes in Kapitel 16 mal formuliert, weil ihn Jesus am Kreuz besiegt hat, aber dennoch ist das Urteil noch nicht ausgeführt. Solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, kann der Teufel immer noch wüten und Schaden anrichten. Und ganz besonders macht er das gerne in der Gemeinde. Und deshalb schrieb Petrus auch schon einmal an die Gläubigen, denen er seinen Brief gewidmet hatte, diese wichtigen Worte, die auch uns trösten sollen: Seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Das ist kein nettes Häschen, sondern ein Löwe, der brüllt, der auf uns zugeht, der uns verschlingen möchte. Und es sind Gründe, die wir nicht unbedingt erklären können, warum dem Teufel noch so viel Zeit, noch so viel Raum gegeben ist. Aber wir dürfen unseren Blick deshalb immer wieder auf unseren Herrn Jesus richten. Denn er sagte seinen Jüngern mal, auch als es darum ging, wie sie in schwierigen Zeiten sich verhalten sollten, in Matthäus 24, Vers 22 folgendes: Würde diese Zeit nicht verkürzt werden, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen wird sie verkürzt werden. Es ist auch für uns wichtig, dieser Wirklichkeit ins Auge zu schauen. Wir helfen uns nicht, indem wir so tun, als würde es den Teufel oder den Satan gar nicht geben. Als könnte er uns keinen Schaden zufügen, weil wir ja Gläubige sind. Nein, natürlich kann er das. Aber er kann uns nur das zufügen, was Gott zulässt. Es ist letztlich nur ein äußerer Schaden. Paulus erlebte das auch oft hautnahe. Auch er hatte seine schweren Zeiten, die er um seines Glaubens willen leiden und Schweres ertragen musste. Aber er hatte sie mit größter Selbstverständlichkeit hingenommen, weil er in diesem Bewusstsein lebte, dass die Jesus-Nachfolge mit Schmerzen verbunden sein würde. Eine Sache, die uns heute eher oft schwer fällt und die wir leicht vergessen. Paulus sagte mal in Römer 8, Vers 18, nämlich: Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Und jetzt kommt der Kontext. Warum kann er das so sehen? Er kann es nur deshalb so sehen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird und an der wir teilhaben dürfen. Diese Hoffnung hatte ihn getragen. Nur mit dieser Perspektive auf die Ewigkeit, auf den Himmel, auf die Begegnung mit unserem Herrn konnte Paulus all diese Leiden ertragen. Damit kommen wir zum letzten Gedanken in unserem Bibeltext, der grandiose Sieg. So wie es Paulus hier formuliert hatte, erging es wahrscheinlich auch den Gläubigen in Smyrna. Auch sie konnten nur im Blick auf diese wunderbare Zukunft diese Leiden ertragen. Und deshalb sagte Jesus in Offenbarung 2, Vers 10, als Ermutigung weiterhin, bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Das war die Verheißung. Es lohnt sich also, Jesus nachzufolgen, in dieser vergänglichen Welt Dinge zu ertragen. Warum? Weil der Lohn großartig sein wird. Ewiges Leben bei unserem Herrn. Oder wie es Jesus noch anders sagte, in Vers 11, im letzten Vers, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Die Christen werden also einen grandiosen Sieg erleben, weil der zweite Tod ihnen nichts mehr anhaben kann. An dem Tag, wenn der zweite Tod eintritt, werden wir wahrscheinlich erst vollumfänglich realisieren, wie großartig der Lohn ist, den wir von Jesus bekommen werden. Ja, es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben, auch durch Schwierigkeiten, durch Leiden, durch Nöte hindurch. Denn wir kennen auch diesen Vers aus Offenbarung 20, Vers 6, glücklich, wer zu Gottes heiligem Volk gehört und an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese Menschen hat der zweite Tod keine Macht mehr. Wer sich von Jesus hat retten lassen, da hat der zweite Tod keine Macht mehr. Der zweite Tod ist sozusagen die Verdammnis, die endgültige Beseitigung des Teufels und aller Menschen, die ihm gefolgt sind. Wir lesen dann ein paar Verse weiter nochmal darüber. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist also der zweite Tod. Und wer in diesem Feuersee landen wird, der wird an den schlimmsten möglichen Ort kommen, den es überhaupt gibt. Der zweite Tod ist das Schrecklichste, was man überhaupt erleben kann. Deshalb heißt es auch in der Offenbarung, noch mal ein Kapitel weiter, Kapitel 21, Vers 8, schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuenswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Davor möchte Gott seine Kinder aber bewahren. Und deshalb lesen wir hier im Sendschreiben an Smyrna mehrfach von diesem treuen Festhalten an Jesus. Nicht ihre Kraft war es, sondern ihr Festhalten an den großen Herrn, der als Sieger hervorgehen wird. Nur das hat ihnen geholfen und nur das wird auch uns helfen, durch alle Anfeindungen hindurch am Ziel anzukommen. Wir kommen zum Schlussgedanken. Die Gemeinde in dieser blühenden Hafen- und Handelsstadt, sie machte äußerlich einen sehr kümmerlichen, einen ärmlichen Eindruck. Man könnte sich fragen, sieht so die Gemeinde Jesu aus? Wenn Jesus hier die Gemeinde ermutigt und ihnen aufzeigt, dass sie, wie er auch, durch Leiden zum Ziel ankommt, dann war das eine enorme Ermutigung für diese Gläubigen dort in Smyrna. Denn sie hatte nichts falsch gemacht. Es war nicht Sünde in der Gemeinde, für die Gott sie quasi bestraft hatte oder die zu den Umständen geführt hatte. Nein, es ging ihnen deshalb so schlecht, weil sie Jesus treu geblieben waren, weil sie ihm nachgefolgt waren. Petrus sagte den Christen einmal, 1. Petrus 4, Vers 12, Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Denn sie sollen euren Glauben prüfen und sie sind nichts Außergewöhnliches. Es ist also ganz und gar nicht selbstverständlich, dass es uns so gut geht, wie wir es aktuell noch erleben in unserem Land, in unseren Ländern. Eigentlich ist das eher die Ausnahme. Wie auch viele Beispiele von verfolgten Christen uns zeigen, wenn wir diese Nachrichten lesen. Wir selber wissen nicht, was noch auf uns zukommen wird in diesen letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt. Aber lassen wir uns doch von diesen Christen hier in Smyrna ermutigen, uns treu und noch fester an Jesus Christus festzuhalten, damit auch über unserem Leben dieses schöne Zeugnis stehen darf, das wir hier von dieser Gemeinde lesen dürfen. Dieses vorbildliche Zeugnis, wie sie Jesus treu geblieben sind. Smyrna bedeutet übersetzt interessanterweise Myrrhe. Also ein sehr bitteres Kraut, das zum einen als Duftstoff für die Lebenden, als auch für die Toten verwendet wurde. Beim letzten Begräbnis. Und dieser Zusammenhang mit dem Tod ist hier ein treffendes Bild für die leidenden Gläubigen in Smyrna. Denn obwohl sie die Bitterkeit des Leidens zu schmecken bekamen, war ihr treues Zeugnis für den Herrn wie der Duft von wohlriechender Myrrhe, von gutem Parfum. Mögen wir auch zu denen gehören, die in ihrer Treue zu Jesus erkennbar sind, insbesondere dann, wenn es auch durch schwere Zeiten hindurchgeht. Wir dürfen lernen, mit Paulus zu sagen, und damit möchte ich schließen, wir freuen uns über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Wir freuen uns über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Amen. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, diese Worte aus diesem Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna sind keine leichten Verse für uns. Gerade in unseren Wohlstandsländern, wo wir es gar nicht so kennen, verleumdet, verlacht, verspottet, bedrängt zu werden, ja, vertrieben zu werden, geschlagen zu werden, um unser Leben zu rennen, zu leiden und so weiter. Wir sehen es hier, wie die Gemeinde gelitten hat und wie sie sogar noch mehr leiden musste. Und dennoch hat sie in dir festgehalten. Ja, ich staune darüber und bete, Herr Jesus, dass du mir, dass du uns allen hilfst, dass wir uns genauso fest an dir festhalten, dass wir wissen, wo unsere Hoffnung ist, wo unsere Kraft ist, dass du es immer wieder bist, Herr Jesus. Ganz egal, was passiert, wenn wir dir nachfolgen, dann ja, sind wir nicht beliebt in dieser Welt, sondern wir werden eher gehasst von den Menschen. Hilf, dass wir uns zu dir stellen, dass wir uns zu dir bekennen, Herr Jesus, und ja, dass wir uns an deiner starken Hand festhalten, durch alle Zeiten hindurch. Danke für deine Treue, danke für deine Liebe zu uns. Amen.